Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer traurigen Sonderausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Obwohl, so traurig müssen wir sie eigentlich gar nicht gestalten, denn wir feiern eigentlich heute ein Leben, und zwar das von Niki Lauda. Er ist in der vergangenen Nacht im Alter von 70 Jahren verstorben, und die Formel 1 Gemeinde trauert. Wir natürlich auch, aber trotzdem wollen wir auch eben dieses Leben feiern. Eines Mannes, der so viel überlebt hat und der so lange auf den Tod geschissen hat, bis er uneinholbar war. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, guten Morgen.
Muss mich erstmal für meine Stimme entschuldigen, bin ein bisschen heiser noch vom letzten Wochenende. Also falls das störend ist, ich hoffe nicht. Christian, ich glaube, uns beiden ist auf unsere Weise echt so ein kleiner Schock durch den Körper gegangen. Ich habe es heute Morgen im Radio gehört. Das war die erste Meldung bei den WDR2-Nachrichten hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Niki Lauda ist verstorben. Ich habe erstmal noch im Halbschlaf "Ach du Scheiße" gerufen. Ja, und bei dir war es ja ähnlich. Bei dir aber schon letzte Nacht.
Ja, richtig. Also ich war um die Uhrzeit tatsächlich noch wach und habe die Meldung dann reingekommen. Es kamen dann die ersten Agenturmeldungen. Die kamen nicht überraschend nach den Signalen, die man die letzten Wochen insbesondere gehört hat von Leuten, die ihn kennen. Ich selbst, das muss ich vorwegschicken, habe ihn nicht besonders gut gekannt. Ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen, aber es wäre völlig vermessen und unangemessen zu behaupten, ich stand Niki Lauda in irgendeiner Form nahe, überhaupt nicht. Aber wenn du das dann liest, ist das schon irgendwie, also es war ein eigenartiges Gefühl. Ich tue mir jetzt ganz schwer, das richtige Wort dafür zu finden, dass das beschreibt. Weil Kevin, ich habe es dir gerade schon im Off gesagt, bevor wir die Aufzeichnung begonnen haben. Ich bin Jahrgang 1982 in Österreich aufgewachsen und Niki Lauda war einfach überall da. Und Niki Lauda gehört irgendwie zu diesem Land und ist ein Teil meiner Jugend auch. Der war im Fernsehen, ganz egal, wo du hinschaut hast, dieses rote Kapperl, dieses Markenzeichen einfach. Und diese Bilder vom Nürburgring-Unfall, wo man geglaubt hat, wer sowas überleben kann, der ist unsterblich. Aber das Leben endet halt für jeden, auch für Niki Lauda. Also eine mir fällt es noch schwer, das so richtig zu sortieren und zu ordnen und auch zu begreifen, dass dieses rote Kapperl, das jetzt immer da war, über all die Jahre, seit ich lebe, weil seine größten Erfolge hat er gehabt, bevor ich am Leben war, beziehungsweise zumindest bevor ich das wirklich wahrgenommen habe. 1984 war ich 2 Jahre alt. Das ist für mich noch nicht ganz greifbar, dass der jetzt nicht mehr auftauchen wird irgendwo.
Vielleicht nochmal ein bisschen was zu seiner Karriere. 171 Starts hatte er, 25 Siege, 24 Pole Positions, 24 schnellste Runden, dreimal Weltmeister, 1975, 77 und 1984. Er startete für Traditionsteams wie Ferrari, Brabham und McLaren. Er hatte 54 Podestplätze und war einfach eine Legende. Hat danach noch das Jaguar-Team geführt, hatte Flugunternehmen, war bei Mercedes involviert, bei Ferrari auch noch als Berater tätig mal einst. Also er hat alles mitgemacht und man muss auch tatsächlich sagen, Christian, Niki Lauda gehört zum Inventar der Formel 1.
Ja, absolut. Und er hat ja nicht nur in seiner aktiven Karriere diesen Sport maßgeblich geprägt. Also ich glaube, der Nürburgring-Unfall und dass er anschließend eben wieder erfolgreich wurde mit diesem Comeback, eine Geschichte, die spätestens seit Rush wirklich jeder kennt, auch der sich nicht für den Motorsport interessiert, oder fast jeder. Er hat den Sport auch danach maßgeblich geprägt. Er hat ja dazwischen seine Airlines aufgebaut. Und wenn ich vorher über die Bilder gesprochen habe von Niki Lauda, die sich in so einem jugendlichen Leben wie in meinem einprägen, dann ist für mich auch ein ganz einprägsames Erlebnis. Da war ich dann 9 Jahre alt, 1991, als sein Lauda Air Flieger in Thailand abgestürzt ist und er da durch den Wald gegangen ist, wirklich vor Ort war. Solche Bilder prägen sich massiv ein und später dann auch in den letzten Jahren noch war er auch Drahtzieher hinter mit den größten Deals, die in der Formel 1 so passiert sind. Er hat instrumental daran mitgewirkt, Michael Schumacher zu Ferrari zu holen. Er war einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass Lewis Hamilton zu Mercedes gekommen ist. Wir wissen ja, welche Epoche das ist. Er war einer der Gründe, warum Mercedes diesen Concorde-Deal damals unterschrieben hat. möglicherweise, was auch dazu beigetragen hat, dass Mercedes noch in der Formel 1 ist. Wissen wir nicht, ob das sonst wäre. Also Niki Lauda war nicht nur der RTL-Experte, der als TV-Figur wahrgenommen wurde, sondern er hat auch tatsächlich noch eine sehr tragende Rolle in diesem Sport gespielt. Und diese Lücke zu füllen, das wird nicht ganz einfach.
Und Niki Lauda war immer dafür bekannt, man kennt es durch Rush, man kennt es aber auch durch unzählige Dokumentationen, dass er sich das selber erarbeitet und selber erkämpft hat. Also wenn man, man spricht ja so oft vom Self-Made Man. Und irgendwie ist Niki Lauda das immer gewesen, schon zu Beginn seiner Karriere. Er musste sich selber irgendwie durchboxen, musste selber bei Banken irgendwie für Geld sorgen, damit er ja in dem Motorsport starten kann. Und das zeigt eigentlich auch sein unglaubliches Durchhaltevermögen. Das hat ihn ja bis zum Ende seiner Tage absolut geprägt.
Ja, und vor allem, was mich an der Persönlichkeit Niki Lauda beeindruckt, war diese einerseits pragmatische, aber immer nicht sich selbst, also dieses Nicht-Jammern. Ich bin einer, es gibt in Österreich ein schönes Wort dafür, das heißt Zudern. Das kann man, glaube ich, nicht ins Deutsche übertragen. Aber dieses ewige Jammern und ach, mir geht so schlecht und so, das war Niki Lauda nie, weil ich habe jetzt gerade vor dem Podcast, wurde auf einem österreichischen Nachrichtensender Ö24 TV das letzte Interview, das der Herausgeber Wolfgang Fellner mit Niki Lauda um die Weihnachtszeit rum geführt hat, am Telefon, wo es ihm gesundheitlich, das wissen wir ja, nicht besonders gut ging, aber er war da sehr optimistisch, er hat gekämpft, er hat nicht gesagt, ach, mir geht so schlecht und hier und das tut weh, sondern er war nie ein Suderant, Niki Lauda, und das ist eine der Qualitäten, die ihn auszeichnet. Und natürlich war Niki Lauda auch nie um eine direkte Aussage verlegen, ja, daher sehr dankbar für uns Journalisten, weil er hat halt gesagt, vielleicht nicht immer, wie es war. Da hat sich der ein oder andere im Paddock sicher auch mal über ihn geärgert. Ich denke da vor allem an Toto Wolff und Bradley Lord, die da sicher auch mal Brände löschen mussten, nachdem Niki Lauda irgendwo vor eine Kamera getreten ist. Aber er hat es immer so gesagt, wie er das empfunden hat. Und auch das ist etwas, was selten geworden ist in einem so mediendominierenden Sport.
Aber irgendwie auch ganz lustig, ne? Wir diskutieren immer über Paydriver in der Formel 1. Dabei war er das ja auch ganz am Anfang. Er hat sich auch damals sein Cockpit bei March Ford erkauft.
Richtig, richtig. Wobei es bei ihm ein bisschen anders war als bei den meisten Fahrern, die heute in die Formel 1 kommen und einen großen Sponsor haben oder irgendjemanden, einen Förderer, die das Geld einfach mitbringen und geschenkt bekommen sozusagen für ihre Karriere. Auch da hat Niki Lauda sich das selbst erarbeitet, hat einen Kredit bei der Raiffeisen Bank aufgenommen. Ich glaube, es war auf jeden Fall ein Millionenbetrag.
2 Millionen.
Damals. Genau, und den musste er natürlich auch zurückzahlen. Ich weiß nicht, ob er ihn wirklich zurückbezahlt hat oder ob das dann mit dem Raiffeisen-Logo auf seinem Helm abgegolten wurde. Da bin ich jetzt nicht geschichtsfähig genug, um das mit Sicherheit zu beantworten. Es war ein Darlehen, ja, das war kein klassisches Sponsoring.
Wenn wir wirklich nochmal so ein bisschen diese Karriere-Revue passieren lassen und es gibt ja immer diese Bilder dieses alten Ferraris mit diesem Namen Lauda oder Niki Lauda auf dieser Seite und ja. Viele reden immer über dieses ikonische Bild von Michael Schumacher im Ferrari. Für mich gibt es eigentlich noch zwei Bilder, die vielleicht sogar noch ein Stück weit ikonischer im Ferrari sind. Das ist einmal Gilles Villeneuve und der andere ist Niki Lauda.
Ja, für mich genauso. Der Ferrari, der damals ja noch auch diesen großen weißen Streifen gehabt hat, das hat man ja irgendwann in der Lackierung rauseliminiert. Ja, geht mir genauso. Diese völlig überdimensionierte Airbox, die Autos der 70er Jahre hatten, der, ich glaube, 312T heißt das Auto, das du ansprichst, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher spontan.
Genau. Ja.
Ja, geht mir genauso. Also mit Sicherheit ein Auto, das ich mir irgendwann auch kaufen werde als Modell und ins Büro stellen werde. Niki Lauda wird fehlen. Und es ist irgendwie gerade so, Bernie Ecclestone ist zwar noch am Leben, aber er ist nicht mehr aktiv in diesem Sport involviert zumindest. Niki Lauda ist jetzt leider verstorben gestern. Es findet da gerade ein Generationenwechsel statt. Und so diese Dinosaurier, diese Legenden, mit denen ich auch aufgewachsen bin, Frank Williams, Niki Lauda, Ron Dennis, Bernie Ecclestone, die verschwinden gerade so nach und nach alle von der Bildfläche und da findet ein Wechsel statt. Gut, das Rad der Zeit dreht sich immer weiter und auch Niki Lauda ist natürlich ersetzbar. Er selbst wäre der Erste, der das eingestehen würde. Aber ich glaube, da wird sehr vielen wird ein sehr großer Teil fehlen.
Wenn wenn man mal sieht, was Niki Lauda alles erlebt hat und wo er durchgekommen ist, die Feuerhölle 1976 auf dem Nürburgring, aber auch zum Beispiel der schwere Unfall seines Flugzeugs, so viele Todesopfer, die da damals an Bord waren, und er ist immer wieder zurückgekommen. Er war ja auch ein Typ der Kontroversen, was ist gerade schon so ein bisschen angesprochen, ne? Aber er hat es ja auch nicht gescheut. Typen wie er, und natürlich ist es jetzt noch krasser, weil er einfach nicht mehr da ist, aber Typen wie er, die auch Risiken auf sich nehmen, die aber trotzdem weiter daran glauben, dass sie es schaffen können, die sterben irgendwie aus, tatsächlich, ne?
Ja, und vor allem diese Menschengattung, die du ansprichst, so wie er, was diese Menschen für mich auch auszeichnet, oder lass mich anders anfangen, was ich an Menschen überhaupt nicht ausstehen kann, und was mich immer extrem auf die Palme bringt, ist, wenn Menschen keine Verantwortung übernehmen und sich ihre Verantwortung nicht stellen. Und Niki Lauda hat, so wie keiner von uns, ein fehlerloses Leben geführt. Aber er hat sich der Verantwortung immer gestellt. Und da ist gerade bei diesem Thailand-Absturz der Lauda Air 1991, das war schon sehr beeindruckend, weil das ein Chef einer Airline selbst an die Unfallstelle geht und sich damit mit diesen Bildern auch konfrontiert. Ich habe vor Jahren seine erste Biografie gelesen, wo er das auch beschreibt, den Leichengeruch in diesem Wald und so. Aber er hat sich dem nicht entzogen. Da ist ja gerade bei Flugzeugabstürzen ist immer so, dass die Airline-Chefs sehr genau auf ihre Worte achten, weil sie danach dann klagbar werden, möglicherweise, wenn sie irgendwo Fehler eingestehen, etc. etc. Das war bei Niki Lauda überhaupt nicht so. Also der hat sich sofort Medien gestellt, der Öffentlichkeit gestellt. Der hat gewusst, es braucht jetzt diese Figur, die vorantritt, die sich dieser Verantwortung stellt. Und das zeichnet Menschen schon aus. Das ist eine Qualität, die ich Menschen besonders hoch anrechne. Und da war er nie verlegen oder hat sie nie zurückgezogen und nicht in der Öffentlichkeit gezeigt, sondern ganz im Gegenteil, ist er immer vorangeschritten, hat die Hand gehoben und gesagt, so, das regeln wir jetzt. Das hat er auch, glaube ich, immer sehr pragmatisch getan. Für seinen Pragmatismus ist er ja auch bekannt geworden, bis hin zu Anekdoten, über die man heute sicher schmunzeln kann, zum Beispiel wie er seine Hochzeit oder so beschreibt. Da gehen wir halt kurz irgendwie aufs Standesamt und machen das und ja, 5 Minuten später ist das Thema erledigt. Er ist ein sehr pragmatischer Mensch. Aber ja, wie gesagt, ein sehr, sehr außergewöhnlicher Mensch.
Dann kann man das ja so ein bisschen, du hast es auch schon angedeutet, ganz am Anfang, in Österreich ist gerade einiges los, sagen wir einfach mal so, wie es ist. Ja. Nicht viel Gutes, aber es ist was los. Mit Niki Lauda geht auch ein Stück österreichische, ja, wie kann man das sagen, österreichischer Nationalstolz von dieser Welt?
Also ich bild mir ein, irgendwo mal gelesen zu haben, dass Niki Lauda mit dem roten Kapperl der weltweit bekannteste Österreicher ist, lebender zumindest. Ganz vorne ist, glaube ich, leider Gottes Adolf Hitler. Dann kommt wahrscheinlich noch irgendwo Wolfgang Amadeus Mozart. Mhm. Und Niki Lauda hat weltweit einen ähnlichen Bekanntheitsgrad gehabt. Also du kannst irgendwo auf die Straße gehen in Österreich und ein Foto von Niki Lauda herzeigen und jede Hausfrau, die sich überhaupt nicht für diesen Sport interessiert, kennt den. Und weil du gerade die Politik ansprichst, auch da war Niki Lauda nie verlegen, sich öffentlich klar zu positionieren, auch etwas, was es nicht mehr so oft gibt bei öffentlich exponierten Persönlichkeiten heutzutage. Aber er ist da immer für ein weltoffenes Österreich eingetreten, hat sich zum Beispiel im Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 zwischen Van der Bellen und Norbert Hofer, der damals ja als FPÖ-Kandidat angetreten ist, ganz klar gegen die FPÖ positioniert und ist immer dafür eingetreten, für dieses weltoffene, aufgeschlossene Österreich. Das kann jetzt jeder für sich politisch bewerten, da gibt kein richtig und kein falsch, beziehungsweise steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, aber das war auch etwas, was mir an ihm immer sehr gut gefallen hat.
Ich persönlich.
Oder ich erinnere mich auch noch, Kevin, vielleicht darf ich die Anekdote, das ist auch noch eher was zum Schmunzeln einschieben. Der Live-Ball ist ja auch eins von Österreichs großen Ereignissen. Das ist ein Ball in Wien, der jährlich stattfindet. Ich glaube, dieses Jahr zum letzten Mal. Geht da um die AIDS-Hilfe, also die Einnahmen werden für AIDS, für die AIDS-Forschung gesponsert. Und ich erinnere mich da an ein Interview, ich kann es nicht ganz exakt wiedergeben, wo Niki Lauda dann gesagt hat, ja, jetzt stehen sie alle hier und feiern und ganz sicher ist irgendwo da einer oben in einem Zimmer und schnackselt ohne Kondom. das war so die Weltsicht von Niki Lauda, ganz pragmatisch, aber auf den Punkt gebracht, wie es halt wirklich ist, ja. dieses Fassaden aufbauen und so, das war nicht sein, sondern er hat halt gesagt, wie es ist.
Ich bin ja auch mit ihm groß geworden, muss man sagen. Also in der Zeit, als ich dann Formel 1 angefangen habe zu schauen mit meinem Vater, haben wir auf RTL geguckt und da war er ja TV-Experte. Ne? Und man erinnert sich immer an dieses Studio in Köln damals, wo er und Florian König sitzen. Oder natürlich auch legendär, als er mal irgendwo, ich glaube, er war dann in Wien, er war gar nicht im Studio und sagte, ja, der Barrichello gewinnt und der Michael wird Schumacher. Ja, also sind auch so kleine Versprecher von Niki Lauda oder als er damals mal Robert Kubica Polacken genannt hat. Ne? Also ja, so Sachen, die für ihn eigentlich völlig normal sind, ne? Weil bei ihm sagt man das halt so. Ne?
Richtig, das ist die Generation, ist halt mit diesem Wortschatz aufgewachsen. Ja. Die empfindet den nicht als wertend. Ja? Für uns, die wir alle politisch korrekt erzogen worden sind, denkst du dir, ei, Polacke, das kannst du jetzt echt nicht bringen und ich möchte nicht in der Haut von Bradley Lord gesteckt sein an dem Tag, dem Mercedes-Pressesprecher, weil ich glaube, das war schon die Mercedes-Zeit auch. Ja. Aber sowas hat Niki Lauda nicht so empfunden, wie es bei vielen Menschen angekommen ist. Ja, das war einfach genauso, wie meine Großmutter zum Beispiel auch immer Neger gesagt hat. Die hat das auch nicht wertend gemeint. Das ist halt, die sind so aufgewachsen in der Generation. Ich glaube, da muss man auch Verständnis dafür zeigen.
War Niki Lauda deiner Meinung nach der letzte TV-Experte, klingt das vielleicht ein bisschen hart für die, die es jetzt machen, der nicht aalglatt war?
Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber was mit Sicherheit ist, er hat einfach diese Strahlkraft des roten Kapperls, dieses Standings, dieser großen Karriere gehabt, und in dieser Dimension Niki Lauda, also was Bekanntheit betrifft, was Erfolge angibt, gibt's halt nicht viele. Ja, das wäre ja so, als würde heute Michael Schumacher oder so TV-Experte sein oder eines Tages vielleicht mal Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton. In der Kategorie gibt's ganz wenige. Aber ich glaube schon, da muss ich jetzt die anderen TV-Experten in Schutz nehmen, dass es da schon einige gibt, die auch Profil haben und ihre Meinung offen kundtun. Max Surer zum Beispiel, der auch öfter bei uns zu Gast ist, fällt für mich auch in diese Kategorie. Aber Marc wird mir sicher nicht böse sein, wenn ich das sage. Natürlich sind die Erfolge, die er in seiner Karriere gehabt hat, nicht mit Niki Lauda vergleichbar, was ihn aber nicht zwangsläufig zu einem schlechteren TV-Experten macht. Ja. Ich glaube nicht, dass man, um etwas fundiert kommentieren zu können, unbedingt auch selbst das erfolgreich gemacht haben muss.
Ich möchte differenzieren übrigens. Ich mache das zwischen TV-Experte als Kommentator, als Co-Kommentator, was für mich Marc Surer ist, und Niki Lauda, der quasi am Mikro das Ganze gemacht hat. Also klar, ja. Marc hat das auch hin und wieder mal für Segmente am Mikro gemacht bei Sky, aber für mich gehört Marc einfach in die Kommentatorenkabine, während Niki an die Strecke gehört, sozusagen. Ja. Also so habe ich das aufgebaut. Sowas, was zum Beispiel, ja, was weiß ich,
Damon Hill. Ist schon, das ist, glaube ich, auch was du meinst. Er ist natürlich eine ganz andere Gattung als zum Beispiel jetzt Nico Rosberg. Ja. Ich will Nico Rosberg oder Timo Glock oder wer auch immer das so von den jüngeren Fahrern macht, jetzt nicht in die Kategorie allglatt schieben. Aber natürlich haben die weniger Kanten, als Niki Lauda hatte. Also brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
Welchen, also wir wissen ja, ob seiner Tätigkeit bei Mercedes und was er Mercedes gebracht hat, aber er hat ja einst auch bei Jaguar mitgearbeitet und aus Jaguar ist ja Red Bull geworden. Hat er quasi auch ein Stück weit daran mitgearbeitet, dass Dietrich Mateschitz gesagt hat, komm, Formel 1 finde ich cool?
Das muss ich ehrlich zugeben, weiß ich nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und Jaguar ist auch das Kapitel wahrscheinlich, wo Niki Lauda das einzige Mal in der Formel 1, zumindest wenn ich das jetzt so spontan Revue passieren lasse, eigentlich nicht zum Erfolg gekommen ist. Ja, weil er ist ja Anfang der 90er Jahre bei Ferrari, war er als Berater, du hast es schon angesprochen, in Italien haben sie ihn Piccolo Commentatore genannt, also das zeigt auch ganz gut, wie hoch sein Standing in Italien war, angelehnt an den Commentatore Enzo Ferrari. Da hat er ja mit diese Wende eingeleitet, die dann passiert ist, schon ab 1994 und dann spätestens ab 1996 mit Michael Schumacher. Bei Mercedes wissen wir, die Geschichte ist dokumentiert und haben wir ja alle, erleben wir ja gerade. Als Fahrer brauchen wir sowieso nicht drüber reden, auch nach dem Comeback nochmal zum Erfolg gefunden, nochmal Weltmeister geworden nach so vielen Jahren. Nur dieses Kapitel Jaguar war tatsächlich das Einzige, wo er, das muss man glaube ich so hart sagen, gescheitert ist.
Gibt es Fahrer, die dich an ihn erinnern, so in der Art und Weise, wie sie fahren, wie sie die Formel 1 leben? Oder ist er das Unikat, was er nun mal ist?
Also zunächst mal bin ich zu jung, um die aktive Fahrerkarriere von Niki Lauda live miterlebt zu haben. Ja, da habe ich habe natürlich irgendwie Aufzeichnungen von Rennen von damals gesehen und kenne YouTube-Videos und so weiter. Das heißt, es fällt mir schwer, weil es immer was anderes ist, wenn du die Zeit live miterlebt hast. Aber so, wie ich das wahrnehme jetzt aus der sozusagen historischen Betrachtung heraus, ist vielleicht Alan Prost noch ein bisschen einer, den man mit Niki Lauda ansatzweise vergleichen kann, wo man auch sagt, Niki Lauda, weil das muss man vielleicht mal gerade ziehen, Niki Lauda war mit Sicherheit nicht der begnadetste Rennfahrer seiner Generation, was den schieren Speed auf eine Runde angeht. Ja, das konnten andere, glaube ich, besser. Aber was er perfekt verstanden hat, war mit seinen analytischen Fähigkeiten, auch mit seiner politischen Klaviatur, die er immer schon bedienen konnte, die Fäden richtig zu ziehen. Das wiederum ist vielleicht eine Parallele auch mit Michael Schumacher so ein bisschen, der das auch hervorragend verstanden hat. Also er war nicht der begnadetste Rennfahrer, so wie Senna auch, der da mit unfassbar viel Talent vom Himmel gefallen ist, sondern er hat sich alles erarbeitet auf anderen Wegen. Heißt natürlich nicht, dass Niki Lauda kein Talent hatte, ja, um Gottes Willen. Wenn du dreimal Formel-1-Weltmeister wirst, musst du so eine Kiste schon auch schnell und begnadet bewegen können. Aber das konnten andere auch. Aber er hat sich dann mit anderen Dingen abgehoben. Und das zeigt sich dann auch in anderen Dingen, die sozusagen mit dem sportlichen Erfolg mitgekommen sind, nämlich A, dass er ein großer Vorreiter für die Sicherheit in der Formel 1 war, mit Sicherheit durch seinen Pragmatismus bedingt, vielleicht auch durch die Erfahrung Nürburgring, die er halt selbst gemacht hat, 1976. Und das Zweite war, er war immer einer der Topverdiener. Also auch da hat er den Weg geebnet für viele der Fahrergagen, die sich dann später entwickelt haben. Ich glaube, er war wahrscheinlich der Erste, der über $1 Million verdient hat oder vielleicht Jackie Stewart, weiß ich nicht genau. Aber da hat Niki Lauda auch ein neues Level aufgemacht an Fahrergagen. Und dieses Spiel abseits des puren Autofahrens, da hat er mit Sicherheit eine neue Ära in der Formel 1 eingeleitet.
Eine Legende ist von uns gegangen. Niki Lauda verstarb in der Nacht zu Dienstag im Alter von 70 Jahren in Wien im Kreise seiner Familie. Christian Nimmervoll, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany von den Portalen motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, hat mit mir, Kevin Scheuren, so ein bisschen ja das Leben gefeiert von Niki Lauda. Und das sollten wir auch tun. Und das tun viele Fahrer heute auch und viele Formel-1-Persönlichkeiten, viele Prominente, die bereits jetzt auf den Social-Media-Kanälen ihre Anteilnahme kundgetan haben. Mit Niki Lauda geht ein ganzes Stück Formel-1-Geschichte. Und wir werden natürlich auch in der regulären Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinen Sport, podcast.de nachher. Also im Laufe des Nachmittags kommt die Vorschau auf den großen Preis von Monaco mit Ole Waschka und Stefan Ehlen, der heute dabei sein wird vom Motorsport Network Germany, über Niki Lauda weiter sprechen und die beiden werden auch noch ihre Meinungen und ihre Erinnerungen an Niki Lauda kundtun. Und Christian, du hast ja auch noch was vorbereitet schon, was die User dann bald lesen können, ne?
Richtig, ich habe eine Kolumne, die ist bei uns auf unserem Portal motorsporttotal.com, de.motorsport.com und formel1.de gibt, wo ich ein paar Gedanken versucht habe zu sammeln zu diesem Thema. Ist mir nicht leicht gefallen. Und ich bin auch relativ pragmatisch und funktioniere ganz gut, auch in Ausnahmesituationen. Aber als ich die Kolumne dann nochmal kurz gegengelesen habe, mit der ich im Übrigen überhaupt nicht zufrieden bin, aber es fiel mir echt nicht schwer, das zu Papier zu bringen sozusagen. Aber am Ende habe ich dann tatsächlich auch ein Tränchen mal verdrückt, weil eben Niki Lauda, ja, mit dem bin ich groß geworden. Und Kevin, ich merke, wir kommen so langsam zum Ende. Mir ist eins noch sehr, sehr wichtig, das würde ich noch gerne anbringen, auch so ein bisschen als Botschaft an unsere Zuhörer heute. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns ins Gedächtnis rufen, ist, dass für uns ist Niki Lauda eine öffentliche Person. Das ist der dreimalige Weltmeister, das ist der Nürburgring überlebt hat, der Airliner, der erfolgreiche Geschäftsmann, der Mercedes-Boss. Aber ich glaube, was sehr wichtig ist, dass man an einem Tag wie heute auch bedenkt, ist, dass er natürlich auch eine Familie hatte und für die war er ja der Vater, der Ehemann. Gerade seine Zwillinge Mia und Max, die, wenn ich mich recht erinnere, 2009 geboren sind, so um den Dreh. Also die kriegen das auch schon mit, was da passiert ist. Für die ist das natürlich ganz, ganz schwierig und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da unsere Anteilnahme ausdrücken und auch immer dran denken, dass Niki Lauda eben nicht nur öffentliche Figur war, sondern für die auch Vater, Familienmensch, Ehemann in Fleisch und Blut. Das darf man an Tagen wie heute nicht vergessen.
Das ist ja richtig. Unsere Gedanken sind bei der Familie und wir wünschen Ihnen in dieser schweren Zeit alles, wirklich alles Gute, und die Anteilnahme, glaube ich, auch von euch ist Ihnen sicher, und deswegen könnt ihr natürlich auch gerne eure Erinnerungen an Niki Lauda mit uns teilen. Ja, wir möchten gerne lesen, was hat euch an Niki Lauda besonders geprägt, was ist euch in Erinnerung geblieben. Schreibt das gerne in unsere Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, kommt da gerne rein auf unserer Facebook-Seite, sucht einfach mal nach MSP Grid und dann könnt ihr da auch liken oder mit dem Hashtag Starting Grid MSP bei Twitter. Gebt uns den Kontakt @mst_Christian, N für Christian Nimmervoll, @ks_0811 für meine Wenigkeit. Und Christian, ich danke dir, dass du so spontan mit mir diesen Podcast produziert hast.
Bitte gerne. Ich hätte mir einen erfreulicheren Anlass gewünscht, aber ja, es ist nicht immer alles die Sonnenschein im Leben. Übrigens, ich stehe gerade bei mir im Wintergarten und der Himmel über Österreich weint heute.
Ja, hier auch. Hier ist es auch irgendwie ganz. Ja, es ist eine ganz, ganz komische Stimmung heute. Alles dunkel, alles grau, und irgendwie, ja, scheint da oben jemand mitzutrauern. Und Niki, vielen Dank für alles. Servus, Papa, und keep racing.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau, wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.